Das entwickelt sich ja nicht von einem Tag auf den anderen, nee, sondern es entwickelt sich peu à peu. Ich war aber bis am 3.6.1967 war ich ein bisschen skeptisch gegenüber der Studentenbewegung. Das habe ich mitgebracht aus dem Elternhaus. Die haben sich versucht, von den Massenaufmärschen der Nazis fernzuhalten. Und dann habe ich am 3.6.1967 an einem Alleebaum in Freiburg einen so einen kleinen weißen hingepinnten Zettel gefunden. Da stand drauf: Student in Berlin von Polizei erschossen. Das war Benno Ohnesorg. Dann wenige Monate später war das Attentat auf Rudi Dutschke. Dann kam die Notstandsgesetz 1968, ist die erste Demonstration, die ich hingegangen bin. Man weiß heute, wir wussten es damals nicht, wir wussten zwar, dass überall noch ein paar Nazis sitzen, aber was jetzt zum Beispiel zum Bundesjustizministerium geforscht wurde, dass teilweise alle Abteilungen, also zum Beispiel die Strafrechtsabteilung im Bundesjustizministerium, das waren alle ehemalige Nazis. Und dann bin ich ins SPK gegangen. Das SPK ist Sozialistisches Patientenkollektiv an der Universität Heidelberg. Ich habe das selbst erlebt, die Zustände im Irrenhaus, wie man damals sagte, nicht? Also in den psychiatrischen Abteilungen, wo die Patienten eingesperrt waren und misshandelt wurden. Das SPK war eine Patientenselbstorganisation, die wollte ein anderes Konzept entwickeln über Krankheit generell. Also wir haben so in so einer Kurzformel gesagt, wenn jemand ein Krankheitssymptom hat, ist es ein Protest des Körpers gegen unzumutbare Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber es ist ein Protest, der sich gegen der Mensch gegen sich selbst richtet. Und es kommt darauf an, diesen Protest zu richten gegen die krankmachende Lebens- und Arbeitsbedingungen, nicht? Also die kapitalistischen Lebens- und Arbeitsbedingungen, nicht?
Und wie kam es dann am Ende zu der Radikalisierung in der RAF? Wie sind
Ja,
Sie dann da hingekommen?
es gab dann am Ende im Juni 1971, als das SPK zerschlagen wurde, gab es SPK-Gefangene. Das war mein erster Kontakt mit dem Thema Knast, nicht? Und ein Jahr später wurde die sogenannte erste Generation der RAF verhaftet und die kamen in unmenschliche Isolationshaftbedingungen, machten dagegen drei Hungerstreiks und wir unterstützten die in den Komitees gegen Isolationsfolter. Und im dritten Hungerstreik starb Holger Mainz im November 1974 und die Justiz, der Staat, hat den Holger Mainz sterben lassen, weil sie nicht nachgeben wollten, nicht? Und da haben wir uns dann gesagt, jetzt müssen wir handeln. Die Gefangenen haben alles gegeben und haben dann im April 1975 die deutsche Botschaft in Stockholm besetzt und haben 12 Geiseln genommen, um die Gefangenen frei zu pressen, herauszubekommen. Das ist von Anfang an schiefgelaufen, diese Operation. Wir haben zwei Geiseln erschossen, nicht? Und das kann man als linker Revolutionär kann man das nicht machen, weil es ein eklatanter Widerspruch ist gegen jeden Anspruch auf eine bessere, humanere, gerechtere Gesellschaft. Kann man keine Geiseln erschießen. Nicht?
Sie haben ja auch jetzt inzwischen sich von der RAF losgelöst, kann man sagen, und auch distanziert und haben gerade selber gesagt, das kann man nicht machen. Hatten Sie denn damals zu dem Zeitpunkt, als Sie auch bei dem Kommando Holger Mainz in Stockholm selber waren, selbst schon Zweifel, ob Sie mit den politischen Aktionen nicht auch ein bisschen über das Ziel hinausschießen?
Nee, damals hatte ich die Zweifel überhaupt nicht, nicht? Auch meine Loslösung, ich möchte es gar nicht sagen, sich distanziert von der RAF, sondern meine Entfernung von dem, was später dann immer militaristischer, die Aktionen immer militaristischer wurden. Und wir haben, die Stockholmer, wir haben damit ja angefangen und haben damit auch eine falsche Norm gesetzt für die sogenannten Sympathisanten draußen oder die Leute, die dann auch irgendwie mal in die Illegalität gehen wollten. Und für mich war das schon ein jahrelanger Prozess, nicht? Das hat angefangen mit der Landshutentführung, dieses Flugzeug, das sie jetzt von Brasilien hierher geholt haben, nicht? Und da habe ich zusammen mit Karl-Heinz Dellröhr, der bei mir im Hochsicherheitstrakt zum ersten Mal, ein Tabu gebrochen und die Aktion kritisiert. Nicht? Das war nicht eine Aktion von der RAF, aber in Abstimmung mit der RAF durch ein Palästinenser Kommando wurden einfach am Mallorca Urlauber erführt. Nicht?
Würden Sie sagen, durch diese Militarisierung, die RAF dann auch durchlaufen hat, war das Projekt RAF, möchte ich es mal nennen, sowieso dann zum Scheitern verurteilt?
RAF war ein 68er. Kind. Nicht? Die ersten Aktionen gegen Springer, gegen US-Headquarter und so weiter und so fort, das waren alles 68er-Themen. Nicht? Und 1975 gab es die 68er-Bewegung nicht mehr. Da sind andere Bewegungen aufgetaucht. Zuerst die Anti-AKW-Bewegung, dann die Friedensbewegung, Hausbesetzerbewegung und, und. Und ich habe verlangt in diesem Brief über die Landshutentführung, ihr müsst euch auseinandersetzen mit den neuen Bewegungen oder den bewaffneten Kampf einstellen. Nicht? Denn was diese Militarisierung ist eben nur ein Ausdruck davon, dass man politisch keine Wirkung mehr erzielen kann. Und das versucht man dann durch exzessive militärische Gewalt zu erreichen, diesen Effekt, die Wirkung.
Würden Sie denn sagen, durch diese Erfahrungen, die Sie bei der RAF auch gemacht haben, auch durch diese Gewalterfahrungen, die Sie dort gemacht haben, sind Sie letztlich auch nach der Haft einen neuen Weg eingeschlagen und Sie sind ja dann zum Vorstandsmitglied im Weltfriedensdienst geworden, haben Entwicklungsarbeit in Brasilien gemacht. Würden Sie sagen, dass diese Zeit in der RAF Sie dazu gebracht hat?
Also so würde ich das nicht sagen. Ich bin ja erst 5 Jahre nach meiner Entlassung aus der Haft habe ich für mich Brasilien entdeckt und bin da hingegangen und ich bin nicht zufällig zu dieser brasilianischen NGO gekommen, Campo, nicht? Aber das war der erste Impetus war schon auch, ich musste meinen Lebensunterhalt verdienen, nicht? Aber natürlich ist es auch kein Zufall, dass ich nicht in der Bank gelandet bin, sondern in der Favela, nicht? Klar, nicht? Also ich fühlte mich da, als ich das gesehen habe, da wusste ich genau da will ich arbeiten. Das ist mein Ding. Da fühlte ich mich auch zu Hause ein Stück weit. Nicht? Man kann es nicht vergleichen mit Deutschland, aber ich komme auch aus einfachen Verhältnissen. Nicht? Und ich habe dann eben auch gesehen und gespürt, wie die Menschen in der Favela ähnlich, das ist auch vielleicht ein etwas gewagter Vergleich, aber ähnlich wie wir im Hochsicherheitstrakt in den Hungerstreiks mit dem Rücken an der Wand unglaubliche Kräfte entfaltet habe, Fähigkeiten entfaltet habe, die ich mir selbst früher gar nicht zugetraut hätte. Nicht? Und etwas Ähnliches habe ich bei den Menschen in der Favela gesehen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und das hat mir sehr, das fand ich sehr wichtig. Nicht? Und das ist auch für mich so ein, wie man sagen will, ein politischer Weg. Nicht? Ja.
Was würden Sie denn jungen Menschen raten, die sich jetzt zum Beispiel von gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen heute distanzieren wollen oder die unzufrieden sind? Wie würde da zum Beispiel Ihrer Meinung nach ein Protest am besten aussehen?
Generell würde ich sagen, Grenzen überschreiten. Also wenn man sich innerhalb des Gegebenen verhält und bleibt, dann kann man und keine Grenze überschreitet, dann kann man auch nichts in Bewegung setzen, nichts verändern. Nicht? Und eine Grenze, die ist auch, ist nicht nur eine geografische Grenze, aber es ist auch eine Grenze, die ich als Vorstand vom Weltfriedensdienst, nicht, der also seinen großen Fokus auf afrikanischen Ländern und Projekten hat, nicht? Stichwort Fluchtursachen, das wird hier kaum bearbeitet, es wird hier kaum bekannt gemacht, welche Schweinereien da zum Beispiel mit EU-subventionierten Lebensmitteln in Ghana und Kenia und Senegal und was weiß ich wo gemacht werden und womit dann die lokalen Produzenten und die lokalen Konsummärkte zerstört werden. Nicht? Also da wird Fluchtursachen zum Beispiel geschaffen. Grenzen überschreiten ist eben auch den Mut haben, unbekanntes Terrain zu betreten. Wir konnten nicht anders damals, weil im Faschismus oder in der postfaschistischen Gelände konnte man nichts für uns entdecken. Wir mussten das ABC sozusagen neu erfinden.
Jetzt war ja die Bundestagswahl. Sie haben schon vor 20 Jahren mal kurz nach Ihrer Haftentlassung in einem Interview gesagt, dass Sie eine Entwicklung sehen, wo sich immer mehr Menschen in der Gesellschaft abgehängt fühlen und keine Lebensperspektiven mehr haben. Und das würde sich auch irgendwann politisch zuspitzen. Haben wir diese politische Zuspitzung, von der Sie reden, jetzt mit dem Einzug der AfD erreicht?
Naja, man weiß ja nicht, wie das weitergeht, aber natürlich ist das eine Katastrophe. Aber da gibt es wohl auch noch andere Gründe, wie kulturelle Entfremdung und so weiter. Was wir brauchen, ist auch eine sehr noch neue Entwicklung. Man kann das, was ist im Kapitalismus, kann man nur entwickeln, wenn man etwas zeigt, was attraktiver ist, nicht als das Bestehende. Darum geht es.